Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Bereits zum 5. Mal ist die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck für den renommierten Booker Prize nominiert worden. Das ist schon sehr beachtlich.
Ja, es ist natürlich schon toll, aber es ist, wie soll man sagen, es ist ja nicht wie beim Sport. Also wenn man jetzt sagt, ja, der Kehlmann hat 4 Nominierungen und ich habe 5. Also das ist ja nicht so, als ob man jetzt eine Geschwindigkeit schafft beim 100-Meter-Lauf.
Jenny Erpenbeck, 5-mal nominiert und nun die Nachricht des Abends vor wenigen Minuten bekannt geworden. Jenny Erpenbeck wird zum 2. Mal mit diesem so renommierten Preis ausgezeichnet. Was für ein Erfolg. Kairos ist der Roman, für den sie ausgezeichnet wurde. Kairos bedeutet der günstige Zeitpunkt, wie passend auch für diesen Abschnitt im künstlerischen Leben der Schriftstellerin. Noch ist die Preisverleihung in London im vollen Gange. Gegen Ende unserer Fazitsendung werden wir live aus London die Einzelheiten hören. Davor sprechen wir über eine Professorin und 3 Professoren, die das Versammlungsrecht verteidigen und damit auch die Proteste an Universitäten gegen den Krieg im Gazastreifen. Wir sprechen über das Jahr 1949 und eine Ausstellung dazu, die sich der Fotograf und Designer Alexander Kupsch realisiert hat und ausgedacht hat und die jetzt in Berlin und Bonn gezeigt wird. Und wir hören aus Cannes, warum sich Donald Trump mächtig über einen Spielfilm ärgert, der bei den Filmfestspielen gezeigt wird. An vielen Hochschulen in den USA, aber auch in Deutschland hat sich studentischer Protest gegen den Krieg im Gazastreifen formiert. Manch ein Unicampus wurde besetzt, manch einer wurde von der Polizei geräumt, antisemitische Parolen waren zu hören. Kurzum, auch weit ab vom Kriegsgeschehen ist die Stimmung an Unis aufgeladen, gereizt. Wir haben viel darüber schon berichtet in den vergangenen Tagen und Wochen. Heute nun hatte eine Gruppe von Akademikern den großen Saal der Bundespressekonferenz in Berlin gebucht, um sich zu diesem komplexen und auch hochemotionalen Thema zu äußern. Auf dem Podium saßen der Geiger Michael Barenboim, er ist der Sohn des Dirigenten Daniel Barenboim und Professor an der Barenboim-Said-Akademie in Berlin. Dann Miriam Rührup, die Direktorin des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums. Clemens Arzt, er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er ist Experte für Polizei- und Versammlungsrecht. Und Michael Wild, emeritierter Professor für deutsche Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Claudia van Laak hat die Pressekonferenz erlebt. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau van Laak, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was ist das denn für eine Gruppe von hochkarätig Lehrenden, die sich da geäußert hat?
Ja, meine Vermutung ist, die haben sich zusammengetan, weil sie der Ansicht sind, dass die öffentliche Debatte zu stark dominiert ist von denjenigen, die polarisieren. Da sind eben auf der einen Seite die Radikalen, die die Sache der Palästinenser auch sehr aggressiv vertreten und die nicht bereit sind zu diskutieren und von denen ein großer Teil, das wissen wir, vermutlich antisemitisch ist. Da gibt es einige sehr wenige, aber sehr laute Schreier und dann gibt es die andere Seite, die nach Ansicht dieser 4 eben auch nicht bereit ist zu diskutieren, sondern sofort mit Repression droht, die Polizei einschaltet, um Besetzungen und Demonstrationen aufzulösen. Und die, so sagte es der Jurist Clemens Arzt heute, die Staatsräson mit unserer Verfassung verwechseln. Also da gab es scharfe Kritik gegen den Präsidenten der Freien Universität Berlin, das ist der Mathematiker Günther Ziegler. Er hatte sich ja ohne mit diesen Demonstrantinnen und Demonstranten zu diskutieren, eben sofort die Polizei geholt und da eine mögliche Besetzung aufzulösen direkt.
Sie wollen also nicht polarisieren, diese Lehrenden, die da heute in der Bundespressekonferenz aufgetreten sind. Welche Position haben Sie denn noch eingenommen? Wie haben Sie denn argumentiert?
Also sie verteidigen die Versammlungsfreiheit, also bis zum Letzten. Sie wollen die Polizei möglichst nicht auf dem Unicampus sehen. Sie waren eben, wie gesagt, vor einer zunehmenden Repression an den Hochschulen. Sie hatten es schon erwähnt, einer davon ist Michael Barenboim, der Sohn von Daniel Barenboim. Und er hat die Proteste der Studierenden heute mit diesen Worten verteidigt.
Sie wollen in einer Welt leben, in der die Menschenrechte für alle gelten, und zwar auch für Palästinenser, wo das internationale Recht nicht einfach ignoriert werden kann. Sie wollen das Ende einer brutalen, illegalen Besatzung, die Palästinensern jeden Tag aufs Neue ihre Rechte gewaltsam wegnimmt. Palästinenser haben schließlich auch das Recht auf Selbstbestimmung. Auch dieses Recht wird ihnen jeden Tag aufs Neue gewaltsam weggenommen. Für mich steht fest, die Studierenden haben nicht nur das Recht zu protestieren, sondern sie haben Recht zu protestieren.
So sagt es Michael Barenboim und Miriam Rürup, die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums. Sie hat heute eben von den Hochschulen offene Debattenräume gefordert. Genau dort müssten eben die Diskussionen stattfinden können über den Gaza-Krieg. Sie dürften nicht unterbunden werden. Die Professorin für europäisch-jüdische Studien an der Uni Potsdam, sie hat heute gesagt:
Die jüdische Geschichte lehrt uns, Jüdinnen und Juden sind nur dann geschützt, wenn eine Gesellschaft offen ist und wenn ein Rechtsstaat stark ist und wenn demokratische Grundrechte eingehalten und verteidigt werden. Und genau das sehen wir bei den Protestcamps, die ein aktiver Debattenbeitrag sind, mit dem man uneins sein kann, aber dann muss man diese Debatte führen.
Die vier Professoren wiesen auch auf die erstarkte AfD hin. Sie warnten eben davor vor möglichen AfD-Landesministern, die dann eine Demonstrations- und Versammlungsfreiheit möglicherweise extrem einschränken könnten und die dann im Zweifel darüber entscheiden würden, welche Parolen erlaubt seien und welche nicht.
Die Gruppe war auch beteiligt an einem Aufruf, den die FDP-Forschungs- und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger auf X, also ehemals Twitter, mit harschen Worten und wenig diplomatisch kritisiert hat. Hat die Ministerin heute eine Antwort zu hören bekommen?
Ja, das hat sie. Vielleicht sollte ich noch mal erklären, was sie gesagt hat. Und zwar via Bild-Zeitung sagte sie, sie sei fassungslos. Gerade Dozenten und Professoren müssten auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sprich, sie hat da den Unterzeichnern im Grunde genommen unterstellt, dass diese nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und was wiederum diejenigen fassungslos gemacht hat. Hören wir mal Michael Will. Der ist ja ein allseits anerkannter Historiker, Schwerpunkt Nationalsozialismus. Er hat heute gesagt zum Vorwurf von Stark-Watzinger:
Das ist so abwegig, dass ich gar nicht weiß, wie die Ministerin, die eigentlich ja sozusagen meine Ministerin ist, die sich auch für die Lehrenden und die HochschulprofessorInnen auch einsetzen soll, zu einem solchen abwertenden Urteil kommt. Also sie hat sich auf die Bild-Zeitung dabei verlassen. Insofern kann ich das nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen und hoffe, dass es vielleicht dann auch mal irgendwann eine Entschuldigung von ihr gibt.
Also die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Aufrufs, die hoffen oder fordern vielleicht sogar eine Entschuldigung der Bundesbildungsministerin.
Die Professorin und die drei Professoren, die plädieren auf das Recht zum Protest. Wir haben das gehört. Haben Sie sich denn auch dazu geäußert, wie man mit antisemitischen Parolen umgeht, die ja bei diesen Protesten auch immer mal wieder zu hören waren?
Also da blieben sie etwas schwammig, finde ich. Also natürlich gab es die Frage, wo ist denn da die Grenze des Protestes? Und die Antworten, wie gesagt, blieben so im Dunkeln. Wenn ich es richtig verstanden habe, finden die vier, dass es auch in solchen Fällen unnötig ist, Polizei und Justiz einzuschalten. Das sei nicht das richtige Mittel. Sie wollen eben, dass es an den Hochschulen geschützte Räume gibt, an denen offen diskutiert werden soll und auch muss. Und vielleicht fällt da auch mal die ein oder andere antisemitische Parole. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie dann nicht die Polizei einschalten.
Michael Barenboim, Miriam Rürup, Clemens Arzt und Michael Wild. Sie waren zu Gast in der Bundespressekonferenz. Sie verteidigen die Versammlungsfreiheit. Claudia van Laak war das. Sie hat uns von dieser Veranstaltung berichtet. Frau van Laak, vielen Dank.
Gerne.
Halbzeit bei den 77. Filmfestspielen in Cannes. Es gilt als das wichtigste Festival weltweit. Und deshalb verfolgen wir auch regelmäßig hier in Fazit, was sich dort alles tut, welche Filme überzeugen oder auch enttäuschen. Für uns in Cannes ist Anke Lewicke und sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Lewicke, guten Abend.
Guten Abend.
Gestern hat der Film The Apprentice, der Lehrling von Ali Abbasi, Premiere in Cannes gehabt. Im Zentrum der Handlung steht Donald Trump. Es geht um seine Anfangsjahre als Immobilien-Tycoon im New York der 1970er und 80er Jahre. Und nun will Donald Trump eine Klage einreichen, weil ihn dieser Film angeblich in einem falschen Licht darstellt. Was für einen Typen Trump zeigt denn dieser Film überhaupt? Wie nähert er sich denn dieser schillernden Figur?
Also wir lernen den jungen Trump in einem edlen Club in New York Anfang der 70er Jahre kennen. kennen und seiner Begleiterin zeigt er ganz aufgeregt, wer die Reichen und die Mächtigen sind. Und dann wird Trump an den Tisch des zwielichtigen Anwalts Roy Cohn gerufen. Und das war ja einst ein Mitstreiter von McCarthy, während dessen Kommunistenjagd. Und das ist eine Begegnung für Donald Trump, die ihm also die Türen zu den Hinterzimmern der Macht eröffnet. Also über diesen Cohn lernt er die perfiden Tricks kennen, wie man sich Steuerbefreiung verschafft. Er bekommt auch Kontakte zur Mafia und er eignet sich auch Cohns Maxime an, verteidige dich nie, greife immer an. Und der Film übernimmt jetzt die Atemlosigkeit von Trump, ist wie auf Speed. Trump nimmt auch immer auf Putschtabletten. Und man könnte fast sagen, dass Ali Abbasi sich mit seinen visuellen Mitteln auf Trump einstellt. Statt diesen einmal aus der Ferne zu betrachten, den Blick schärfer zu stellen, innezuhalten. Es gibt auch so keine eigene Haltung. Also letztlich wird dieser Werdegang nicht kritisch reflektiert, sondern bloß illustriert.
Das hört sich ja jetzt nicht gerade nach einer Abrechnung mit Donald Trump an und auch nicht, ja, irgendwie nach einer reflektierten Auseinandersetzung mit seinen Anfängen, zum Beispiel als Immobilien-Tycoon. Was könnte denn jetzt Trump erbost haben? Welche Vorwürfe könnten denn seine Anwälte erheben?
Ja, also man sieht Trump schon einmal mit heruntergelassener Hose bei einer Prostituierten und es klappt nicht so richtig mit der Erektion. Später lässt er sich dann auch das Fett absaugen. Aber das sind eigentlich Sachen, die wir gar nicht sehen wollen. Und es scheint den Anwälten aber hauptsächlich auch um die Darstellung zwischen Roy Cohn und Donald Trump zu gehen. Und die ist wirklich das Interessanteste an diesem Film, weil sie wird als Herr- und Knecht-Konstellation angelegt. Also erst ist Cohn der Lehrmeister und Mentor. Und als er später Trumps Hilfe braucht, wendet dieser sich ab, auch weil Cohn an AIDS erkrankt ist. Und das könnte Trump vielleicht nicht passen, dass er so wie so ein kleiner Lehrling einst gezeigt wurde. Das passt sicher nicht in seinem Selbstbild. Eines muss man im Film dann auch noch lassen, dass der Trump-Darsteller Sebastian Stan einen sehr guten Job macht. Also auf beklemmende Weise wird sein Körper von Szene zu Szene feister, der Blick starrer, die Gesichtszüge werden immer fester. Also das ist eine abgründige Darstellung und vielleicht könnte dieser Darsteller doch dann am Ende dafür den Preis als besten Schauspieler hier in Cannes bekommen.
The Apprentice, der Lehrling von Ali Abbasi. Lassen Sie uns mal, Frau Lewicke, einen etwas generelleren Blick auf das Programm werfen. Gibt es denn Themen, die sich durch die Filme ziehen? Gibt es so etwas wie einen roten Faden?
Ja, das kann man schon sagen. Also immer wieder steht der Körper im Zentrum von Erzählungen. Also kann die 77. Klappe, hat extremes Körperkino zu bieten und ziemlich konsequent machen das zwei Regisseurinnen. Also in ihrem Regiedebüt Rohdiamant zeigt die Französin Agathe Riedinger, wie ein junges Mädchen ihren Körper in Form bringt, um als Influencerin mehr Klicks bekommt. Der Film ist dann auch so in so einer TikTok-Geschwindigkeit geschnitten. Sie wirkt wie eine Kriegerin in eigener Sache. Und in dem Body-Horror-Film The Substance stellt eben Coralie Fragot den Körperkult, den Schönheitswahn, wirklich, den treibt sie ins blutige Exzess. Und dieser Film, der in Cannes für viel Aufstöhnen und im Kino gesorgt hat, führt gerade die Kritikerlisten an. Und der Tiefpunkt war dafür der neue Film von dem Italiener Paolo Sorrentino mit dem Titel Partenope, also die junge Tettelheldin, ist dann eben auch eine verführerische Sirene. Der Film geht Anfang der 1950er Jahre los und permanent stellt eben Sorrentino den Körper dieser jungen Frau aus, kriecht ihr mit der Kamera ins Dekolleté, zeigt ihren offenen Mund in Großaufnahme, in Zeitlupe ihren lasziven Gang. Und es gibt da noch so eine Feigenblatthandlung. Also eigentlich ist die Titelheldin Studentin, hat dann auch manchmal so ein paar Zitate zu bieten, aber der Film erfreut sich nur an ihrem Körper. Man weiß, Sorrentino ist ja Stammgast, aber vielleicht muss Cannes auch mal aufhören, die Stammgäste einzuladen.
Ich höre da insgesamt so bei Ihnen, Frau Lewicke, eine gewisse Unzufriedenheit heraus. Gibt es denn auch einen Film, nach dessen Vorführung Sie beschwingt oder vielleicht sogar auch cineastisch beglückt aus dem Kino gegangen sind?
Ja, auf alle Filme. Also manchmal ist es doch einfach schön, wenn sich das Kino selbst feiert und seine Stars direkt mit. Und in diesem Jahr wäre ja Marcello Mastroianni 100 Jahre alt geworden. Und gerade ist die Premiere des Wettbewerbsbeitrags Marcello Mio zu Ende gegangen. Und man hat sich ja schon immer gefragt, was es heißt, als Tochter von Mastroianni und Catherine Deneuve in deren schauspielerische Fußstapfen zu treten. Also Chiara Mastroianni spielt Chiara Mastroianni. Und am Set bekommt sie gesagt, mehr Mastroianni, weniger Deneuve. Und wo bleibt sie als Schauspielerin? Dann sieht sie im Spiegel auch noch plötzlich die Gesichtszüge von ihrem Vater. Sie beschließt dann, ihr Vater zu werden, redet Italienisch, hat eins Schnauzbart. Und der Film wird dann immer mehr so zu einer sehr schönen persönlichen Hommage an Marcello Mastroianni. Es gibt Gesangseinlagen und Catherine Deneuve spielt auch mit und immer wenn sie ihre Tochter anruft, ertönt dann auf deren Handy Ritt der Walküren. Das hat natürlich für viele Lacher im Publikum gesorgt und auch Catherine Deneuve singt ein sehr bewegendes Lied, wo sie an ihre Zeit mit Mastroianni erinnert. Also der Film ist eine Liebeserklärung an einen großen Schauspieler, ohne diesen irgendwie nostalgisch zu verklären.
Die Filmfestspiele in Cannes. Nach der Hälfte des Festivals war das so etwas wie eine Zwischenbilanz. Anke Lewicke, vielen Dank. Guten Abend.
Tschüss.
1949, die Bundesrepublik und die DDR werden gegründet. Deutschland wird in zwei Teile geteilt. 75 Jahre ist das jetzt her, ein Dreivierteljahrhundert. Und in den Zeitungen erscheinen bereits die ersten Artikel, die an dieses Jubiläum erinnern. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin schaut auf dieses Jahr zurück mit einer Open-Air-Ausstellung. Gründungsgeschichten, 75 Jahre, 75 Orte, 75 Geschichten. Im Mittelpunkt stehen 75 Geschichten, die die Historikerin Elke Kimmel recherchiert hat und die der Fotograf und Designer Alexander Kupsch in Bilder verwandelt hat, in 75 Bildmontagen. Wie er das gemacht hat, wie diese Geschichten aussehen, das wird er uns nun sagen. Er ist nämlich zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend, Herr Kupsch, herzlich willkommen.
Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein.
Sie hatten die Idee zu dieser Ausstellung. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, es ist die dritte Ausstellung dieser Art, wo ich eine bestimmte Technik anwende zu fotografieren, nämlich nicht einfach loszugehen und zu fotografieren, Architektur oder Natur, sondern immer Bildmontagen zu machen, die eben aus alten und neuen Bildbestandteilen bestehen.
Alte und neue Bildbestandteile, das heißt, Sie gehen irgendwie in die Archive, Sie recherchieren das.
Ja, ganz genau.
Und Sie nehmen diese Recherche dann zum Ausgangspunkt für eigene Arbeiten.
Richtig. Die Basis bilden immer historische Motive, in dem Fall eben 75 Jahre alte Motive von 1949, die Frau Kimmel recherchiert hat und Frau Lenekugel von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das wird natürlich sehr eng mit mir abgestimmt, denn es muss in irgendeiner Form möglich sein, den Ort, an dem diese Motive entstanden sind, auch aufzusuchen. Das klingt banal, aber ein Motiv, was aus einem Gebäude, aus dem dritten Stockwerk aufgenommen wurde, das nicht mehr steht, würde bedeuten, dass ich fliege. Und das kann ich leider nicht. Also insofern müssen es Motive sein, die erreichbar sind und die man nachstellen kann und dadurch auch eine Perspektive hat, die die Menschen sozusagen abholt, weil sie aus einer menschlichen, normalen Perspektive aufgenommen sind.
Nachstellen heißt auch inszenieren?
Nein. Heißt nicht inszenieren, aber ich habe natürlich dann zu tun, also zu warten, wie ist der Lichteinfall, wo steht die Sonne, ist es bewölkt, ist an der Stelle, wo vor 75 Jahren ein Fotograf stand, inzwischen ein riesengroßer Baum gewachsen, der in voller Blüte alles verdeckt, was ich eigentlich gerne sehen möchte. Also man muss vor Ort genau schauen, wie und was ist möglich.
Also das Ganze ist konsequent einerseits eine Zeitreise, aber Sie spannen auch immer den Bogen in die Gegenwart.
Den spanne ich immer in die Gegenwart, weil sonst wäre die Zeitreise eigentlich ein reines Betrachten der Geschichte. Und ich möchte immer Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbinden. Eben eine Reise sozusagen 75 Jahre zurück in dem Fall und 75 Jahre wieder vor.
So, jetzt haben wir ziemlich theoretisch gesprochen über die Idee, Herr Kupsch. Jetzt müssen wir die ganze Sache etwas konkreter machen. Wir können natürlich jetzt nicht 75 Geschichten und 75 Bildmontagen besprechen, aber vielleicht mal ein, zwei rausgreifen, an denen Sie zeigen können, wie die Aufgabe sich gestellt hat und wie Sie die gelöst haben.
Na, vielleicht fange ich mal an mit einem Beispiel aus dem hohen Norden. Ich war zum Beispiel in Bremerhaven am Columbus Pier. Das ist das Auswanderungspier, das Auswanderungskai gewesen damals. Und heute fahren da Kreuzfahrtschiffe ab. Als ich da vor Ort war, ich hatte einen Termin mit dem Hafenpersonal, wurde sehr freundlich betreut, lag die Deutschland vor Anker und wartete sozusagen abzulegen. Eine Gangway führte an schönen Tischchen vorbei mit einem kleinen Sektempfang, sozusagen die Kreuzfahrtpassagiere. Das ist die Welt heute. Die habe ich fotografiert. Die Welt vor 75 Jahren sah ganz anders aus. Die Basis bildete ein amerikanisches, US-amerikanisches Foto, wo eine alte Dame, eine Jüdin, in die USA ausreiste und emigrierte und weil sie alt war, eben begleitet wurde. Also ein Pressefoto, was eine totale Gegenwelt zur Luxuswelt von heute darstellt.
Und wie kommt das Ganze jetzt zusammen? Mit welcher Technik haben Sie das jetzt zusammengebaut, kollagiert?
Na gut, die Technik, der eine oder andere kennt den Begriff Photoshop. Das ist die gängige Software, das zu machen. Aber die Kunst liegt eigentlich darin, möglichst auf den Zentimeter genau, oder ich sage mal einen halben Meter genau, den Punkt zu finden, wo damals fotografiert wurde. Richtig, man fotografiert dann mit dem gleichen Licht, aus der gleichen Höhe, mit der gleichen Perspektive, möglicherweise sogar mit einer ähnlichen Brennweite wie der Fotograf damals, hat zwei Bilder, die ich dann natürlich digital übereinander legen kann und eigentlich an jeder Stelle dieses nachfotografierten Bildes entscheiden kann, möchte ich an der Stelle lieber die Vergangenheit oder die Gegenwart zeigen. Was man braucht, ist immer einen Punkt, der damals wie heute stand, ein Ankerpunkt, das waren damals die Gleise. Mhm. Denn die Auswanderer sind per Eisenbahn dann an die Piere, an die Kais herangefahren worden und diese Gleise liegen heute noch.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann bekommt die Beobachterin, Betrachterin, der Betrachter, die kriegen dann auch eine kleine Aufgabe gestellt. Die müssen sowas wie ein Rätsel lösen. Was ist alt, was ist neu? Wo geht das Alte ins Neue über?
Also in der Ausstellung werden eben nicht nur die puren Bilder als Montage gezeigt, sondern immer auch das Original und die Fälschung. Also ich sag mal das Original und die Gegenwart, die Überschreibung. Und dann kann man das im Auge oder im Geist so ein bisschen zusammenpuzzeln und das macht den Leuten Spaß und zieht eben auch Leute in die Geschichte hinein. Ich sage so Leute, auch jüngere Menschen, die vielleicht jetzt nicht per se sagen, ja, Deutschland 1949, das ist sowieso mein Lieblingsthema.
Sie sind, Herr Kupsch, Jahrgang 1967 und Sie kennen die Zeit, wie wahrscheinlich die allermeisten von uns, dieses Jahr 1949, nur aus den Geschichtsbüchern. Gab es jetzt eine wirkliche Überraschung für Sie, atmosphärisch von der Stimmung, die Sie da in diesen alten Bildern getroffen haben, von denen Sie überlegt haben, wie kriege ich die wieder ins Jahr 2024 übertragen?
Na, ich war zum Beispiel in Braunsbedra, das ist ein Ort in der zwischenzeitlichen DDR und da gab es ein großes Petrolwerk, in dem mehrere tausend Leute gearbeitet haben und ich wurde dann herumgeführt durch einen damaligen Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr und wenn man da hinkommt und dieses Werk sieht, in meinem Bild ist es sozusagen ein Festfoto zum Zweijahresplan von 1951 und man findet nichts mehr. Ich habe also auf einer riesengroßen Fläche gestanden, wo nur Gestrüpp gewachsen ist und dieser ältere Herr mir dann erzählte, und da war das und da war das, das war der Betriebskindergarten, das war die Kantine, das war das und in seinen Augen entstand sozusagen diese ganze riesenhafte Petrolchemie wieder neu. Und ich stand im Prinzip vor Gestrüpp und Grashalm.
Gab es denn auch eine Idee oder eine Vorlage, wo Sie gesagt haben, oh, da finde ich einfach nichts, außer Spesen nichts gewesen?
Ja, die gab es. Zum Beispiel in Bergen-Belsen war ich, ja, in der KZ-Gedenkstätte. Da gab es einen Verladebahnhof, in dem ja die Juden dorthin gebracht wurden aus der nahegelegenen Stadt Bergen-Belsen ins Vernichtungslager. Das habe ich schlichtweg nicht gefunden. Also es gibt immer wieder Orte. Oder durch Greifswald bin ich stundenlang durch Greifswald geirrt, weil da war eine Volksuniversität gegründet worden. Die ist aber heute ein privat geführtes Sanatorium. Und kein Mensch kannte das mehr, was daran liegt, dass in Greifswald auch jüngere Menschen, eben Studenten, viel unterwegs sind. Und die wissen einfach nicht, was 1949 war. Und da hatte ich große Mühe, das zu finden. Das ist eine skurrile Geschichte.
Über einen Aspekt, Herr Kupsch, sollten wir auch natürlich auch noch sprechen. Ich hatte das in der Anmoderation erwähnt. Das ist eine Open-Air-Ausstellung. Also die Bürgerinnen, der Bürger, die gehen über die Straße, wissen vielleicht gar nicht, dass sie diesen Arbeiten da begegnen. Welche Idee steckt hinter diesem Gedanken Open-Air?
Die Idee, die dahinter steckt, ist das Ganze, so heißt das dann, niederschwellig zu machen. Also die Barriere möglichst niedrig zu halten, die die Leute davon abhält, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Denn klar, der Auftraggeber ist ja die Bundeszentrale für politische Bildung. Man probiert also ganz breite Bevölkerungsschichten anzusprechen und für so ein Thema neugierig zu machen. Naja, und Wir sind eben eine Republik, die nicht so den einen Götterfunken hat, aus dem sie plötzlich geboren wurde und pop, da war sie da. Nein, zwischen 45 und 49 sind 4 Jahre vergangen. Die Alliierten haben ein gehöriges Wörtchen mitgeredet bei der Entwicklung des Grundgesetzes und unserer parlamentarischen Demokratie. Und deswegen gibt es eben auch durch diese Ausstellung die Möglichkeit, an 75 verschiedenen Orten von Nord bis Süd sich der Geschichte zu nähern.
Gründungsgeschichten. 75 Jahre, 75 Orte, 75 Geschichten. Ab Donnerstag in Berlin zu sehen, auf dem Dorothea-Schlegel-Platz am Bahnhof Friedrichstraße. Ab Freitag in Bonn, auf dem Platz vor der Kreuzkirche. Und weitere Stationen sind dann im Juni Görlitz und im September Leipzig. Und diese Ausstellungen, die laufen dann alle bis ja in den Oktober, bis rund um den 3. Oktober. Die Idee, die Gestaltung, die Bildmontage stammen von Alexander Kupsch. Er hat uns von dieser Idee berichtet. Besten Dank, Herr Kupsch. Guten Abend.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Der aus dem Iran geflohene Regisseur Mohammad Rasoulov wird nach Angaben der Organisatoren am Filmfestival in Cannes teilnehmen. Rasoulov werde am Freitag seinen neuen Film »Der Samen der heiligen Feige« persönlich vorstellen, hieß es. Der Berlinale Gewinner war im Iran wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Vor einer Woche hatte er mitgeteilt, dass ihm die Ausreise aus dem Iran gelungen sei. Rasoulov hatte 2020 bei der Berlinale den Goldenen Bären für seinen Film »Doch das Böse gibt es nicht« verliehen bekommen. Den Preis konnte er nicht entgegennehmen, weil er damals den Iran nicht verlassen durfte. Zuletzt hatten ihn die iranischen Behörden unter Druck gesetzt, seinen neuen Film aus dem Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes zurückzuziehen. Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin hat Kritik an der Art der Vergabe seines Literaturpreises erneut zurückgewiesen. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf 2 ehemalige Jurymitglieder berichtet, bei der Vergabe des Internationalen Literaturpreises 2023 sei politisch entschieden worden. Das Haus der Kulturen der Welt erklärte heute, es sei nicht wahr, dass Autoren und Autorinnen wegen ihrer Hautfarbe in die Shortlist gewählt worden seien. Grund für die Nominierung jedes Titels sei die außergewöhnliche literarische Qualität und die überragende Übersetzungsleistung gewesen. Man sehe sich gezwungen, auf die Vorwürfe erneut einzugehen, da andere Medien diese aufgegriffen hätten. Die Darstellung, Jurymitglieder wären für das Folgejahr ausgeladen worden, sei unrichtig, so das Haus der Kulturen der Welt. Und der Satz, du als weiße Frau hast hier eh nichts zu sagen, sei so nicht gefallen. Es treffe auch nicht zu, dass Autoren benachteiligt oder ausgeschlossen wurden, weil sie, Zitat, eine weiße Französin oder ein vom Feuilleton geliebter, privilegierter weißer Autor seien, erklärte die Kultureinrichtung weiter. Vor fast 50 Jahren war sie von einem Sammler gestohlen worden. Jetzt hat das New Yorker Metropolitan Museum of Art eine Bronzestatue an Thailand zurückgegeben. Die 900 Jahre alte, wertvolle Skulptur mit dem Namen »Der goldene Junge« wurde heute in das Nationalmuseum in Bangkok gebracht. Das knapp 1,30 Meter große Artefakt war 30 Jahre lang im Metropolitan Museum ausgestellt. Die Statue wurde restituiert, nachdem die New Yorker Justiz sie mit dem Sammler und Kunsthändler Douglas Latchford in Verbindung gebracht hatte. Er soll sie 1975 illegal aus Thailand herausgebracht haben. Der Brite Latchford wurde 2019 wegen der Leitung eines großen Antiquitätenschmugglerrings angeklagt. Er starb 2020. Der goldene Junge war vor mehr als 50 Jahren bei archäologischen Ausgrabungen nahe der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha entdeckt worden.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Brandhorst, Essel, Guggenheim, Leopold, Ludwig, Reis-Engelhorn, Senckenberg, Städel, von der Heydt. Das sind nur ein paar Namen von Mäzenen, Stiftern, Sammlern, die Museen gegründet oder doch maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Museen gehabt haben. Diese Liste ließe sich um Dutzende weitere Namen ergänzen. Neu in dieser Liste wird der Name Reinhard Ernst sein. Die Kunstszene, nicht nur in Wiesbaden, wartet mit Spannung auf ein neues Museum, das Ende Juni eröffnet wird, das Museum nämlich Reinhard Ernst. Der Millionär Reinhard Ernst hat es auf eigene Kosten gebaut, um darin seine Sammlung Abstrakt Kunst zu zeigen. Wer ist der Spender und was treibt ihn an? Tanja Küchle hat ihn getroffen.
Sein Händedruck ist fest, der Blick freundlich. Reinhard Ernst fragt mehrfach, ob ich nicht doch einen Kaffee trinken möchte. Für einen Multimillionär mit eigenem Kunstmuseum, das auch noch seinen Namen trägt, wirkt er unerwartet bodenständig.
In meinem Alter muss man sich natürlich Hobbys suchen, die vielleicht nicht so langlebig mehr sind. Wobei Kunst sammeln wird ewig bestehen und wenn ich es nicht mache, werden es Leute nach mir tun.
Reinhard Ernst wurde 1945 im Westerwald geboren. Aufgewachsen ist er in Eppstein zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Er stehe nicht gerne im Rampenlicht, sagt er. Doch seit er sein Lebenswerk in Wiesbaden errichtet, ist das Interesse groß an diesem ruhigen, schlanken Mann mit den hellgrauen Haaren und den wasserblauen Augen. Dass Reinhard Ernst heute da steht, wo er ist, war in seinem Leben alles andere als vorgezeichnet. Sein Vater war Arbeiter in Höchst, die Mutter Hausfrau.
Wir hatten zu Hause keine Beziehung zu Kunst und Kunst war eher brotlose Kunst. Ich bin selbst mit 40 Jahren erst zur Kunst gekommen, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ich oft im Ausland unterwegs war und es auch mal regnerische Wochenenden gab. Und was macht man dann? Man geht mal in ein Museum.
Und so lernt Reinhard Ernst in den Museen auf seinen Geschäftsreisen die Kunst kennen und lieben, wie er sagt. Vor allem die abstrakte Kunst nach 1945 bis heute aus Deutschland, Japan und den USA. Es ist eine erstklassige Sammlung mit vielen Arbeiten renommierter Künstlerinnen und Künstler. Von den rund 2000 Werken der Sammlung gelten 1000 als museumsreif. Zunächst hatte Reinhard Ernst dafür einen Platz in anderen Museen gesucht. Doch kein Haus habe seine Sammlung aufnehmen können.
Es ist einfach so, dass fast 1000 Werke, museumsreife Werke, doch sehr viel Platz wegnehmen. Und insbesondere dann, wenn man große Werke sammelt.
Eine Vorliebe von Reinhard Ernst. Viele Gemälde sind größer als Garagentore, mehrere Meter hoch und breit. Es sind oft auch die teuersten Objekte der Sammlung. Das bisher teuerste kostete über 2 Millionen Euro. Die komplette Sammlung, so Ernst, sei mit mehr als 150 Millionen Euro versichert. Nochmal rund 80 Millionen hat das neue Museum Reinhard Ernst gekostet. Das Geld für all das hat Reinhard Ernst mit seinen 2 Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Limburg verdient. Präzisionsantriebe, für Roboter zum Beispiel. 160 Millionen Euro hat er durch den Verkauf der beiden Unternehmen im Jahr 2016 bekommen. Da war Reinhard Ernst längst klar, ein Großteil des Geldes wird über eine extra gegründete Stiftung, die Stiftung Reinhard und Sonja Ernst, in ein eigenes Museum für seine Kunstsammlung fließen.
Ich habe mit null angefangen, habe 2 Firmen aufgebaut, habe viel Glück gehabt dadurch, dass ich Top-Mitarbeiter hatte. Das hängt sicher damit zusammen, dass ich mit Menschen umgehen kann und auch die Leute interessieren konnte für das, was sie bei mir tun. Aber letztlich habe ich den Leuten es zu verdanken, dass ich es habe. Und für uns war auch klar, dass wir das irgendwann wieder mal zurückgeben. Und das, was wir tun, ist zurückgeben.
Nie habe er nur für sich gesammelt, sagt Reinhard Ernst. Immer auch mit dem Blick darauf, was für andere Menschen interessant sein könnte. Angefangen hatte alles mit 2 kleinen Bildern für die eigenen 4 Wände in Eppstein. Als er dann eines Tages bemerkte, dass er mehr Bilder hatte als Wände, habe er begriffen, dass er Sammler sei. Dabei treibt Reinhard Ernst eine große Leidenschaft für die Kunst an. Das merkt man nicht nur an seiner Sammlung, sondern auch, wenn er darüber spricht. Doch keine Porträts, keine Stillleben oder Landschaften, nicht mal ein Baum darf zu erkennen sein. Reinhard Ernst interessieren allein Farben, Verläufe, abstrakte Gebilde aus Strichen und Farbtupfern.
Beim Abstrakten ist es eben so, dass man mir keine Vorschriften macht. Jeder kann das sehen, was er sehen möchte. Und das gibt es nur in der abstrakten Kunst. Und deshalb ist es wunderbar.
Seine Lieblingskünstlerin, die amerikanische Farbfeldmalerin Helen Frankenthaler.
Ich kann mich sehr gut erinnern, ihr erstes Bild habe ich von vorne gar nicht gesehen. Ich habe die Rückseite gesehen und ich habe gedacht, was ist denn das? Das sieht aber cool aus. Und dann habe ich erst festgestellt, ich habe mir die Rückseite angesehen. Denn die Farbe ist durch die Leinwand durchgedrungen. Dann hat man erkannt, sie macht was anders.
Helen Frankenthaler habe ohne Grundierung direkt auf die Leinwand gemalt und wurde so zum Vorbild für viele männliche Kollegen. Auch ihre riesigen Gemälde werden im spektakulären Museumsneubau zu sehen sein. Entworfen hat den Bau der japanische Architekt und Pritzker-Preisträger Fumihiko Maki. Ein enger Freund von Reinhard Ernst, der viele Wünsche des Stifters in seinen Entwurf einfließen ließ. Zum Beispiel den von Ernst so geschätzten japanischen Innenhof des Gebäudes. Der elegante weiße Kubus wird von den Wiesbadenern längst liebevoll Zuckerwürfel genannt. Er baut auf dem Filetgrundstück Wiesbadens, der Wilhelmstraße 1, zwischen Museum Wiesbaden und Nassauischem Kunstverein. Dass ihnen die Stadt mit der Möglichkeit einer günstigen Erbpacht des Grundstücks für 99 Jahre entgegenkam, freute Reinhard und Sonja Ernst, selbst seit über 20 Jahren Wiesbadener. Dafür finanzieren sie mit ihrer Stiftung das Museum Reinhard Ernst komplett aus ihrem Privatvermögen, sowohl den Bau als auch den gesamten weiteren Betrieb. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass das Museum als privates Haus, das sich selbst finanzieren muss, wochentags bis 12 Uhr Kindern, Jugendlichen und Bildungseinrichtungen vorbehalten ist.
Ich bin großer Kinderfan, weil den Kindern gehört nochmal die Zukunft und ganz klar Kinder die Welt prägen werden.
Er und seine Frau hätten sich selbst 4 Kinder gewünscht, sagt Reinhard Ernst.
Lieber 4 Kinder als keine Kinder, das ist so, aber nur, es hat nicht sollen sein und wir haben das Beste daraus gemacht.
Das Museum Reinhard Ernst kurz vor der Eröffnung in Wiesbaden. Tanja Küchle hat Reinhard Ernst getroffen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir kommen zum Booker-Preis. Das ist der wichtigste britische Literaturpreis mit weltweiter Ausstrahlung. Seit 1969 wird er vergeben. 149 Bücher waren diesmal am Anfang im Rennen. Die Jury hat dann aus einer Longlist eine Shortlist mit 6 Kandidatinnen und Kandidaten destilliert aus Argentinien, Brasilien, den Niederlanden, Südkorea, Schweden und Deutschland. Und Jenny Erbenbeck hat die mit 50.000 Pfund dotierte Auszeichnung gewonnen. Wir haben das schon am Anfang unserer Fazitsendung gemeldet. Live aus London, aus der Tate Modern zugeschaltet ist jetzt Gabi Biesinger. Frau Biesinger, schönen guten Abend.
Good evening.
Jenny Erbenbeck hat also diesen Preis gewonnen. Wie ist diese Auszeichnung einzuordnen?
Das ist schon ein außergewöhnlich renommierter internationaler Preis und das ist ja der International Booker Prize, der also verliehen wird für Werke, die in einer Muttersprache geschrieben wurden und dann ins Englische übersetzt worden sind. Und das Besondere an dem Preis ist nämlich, dass der Übersetzer, die Übersetzerin die Hälfte des Preisgeldes erhält, dass das also ein Kombipreis quasi ist für die Autorenschaft und die Übersetzung. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes auch, weil Übersetzer, Übersetzerinnen ja leider oft unterschätzt werden, kleingedruckt irgendwo auf der Rückseite des Buchs stehen. Und das will man hier also mit dem International Booker Prize gerade rücken.
Auf den Übersetzer Michael Hoffmann werden wir noch zu sprechen kommen. Es geht um den Roman Kairos, den er übersetzt hat, den Jenny Erbenbeck geschrieben hat. Wie hat denn die Jury ihr Urteil begründet?
Ja, sie hat gesagt, also in diesem Buch wäre exquisite Prosa zu lesen und Erbenbeck würde meisterhaft generationsbestimmende politische Entwicklungen durch die Linse einer verheerenden Beziehung spiegeln und so die Natur von Schicksal und Entscheidungsfreiheit hinterfragen. Und 3 Sätze zum Inhalt. Es geht um eine chaotische Affäre zwischen einer 19-jährigen jungen Studentin Katharina und Hans, einem 53-jährigen Schriftsteller im Ost-Berlin Ende der 80er Jahre, wo also als politische Folie im Hintergrund die DDR zusammenbröckelt. Und es kommen die ganz großen Themen alle vor: Liebe, Gewalt, Missbrauch, Untreue, Verrat. Und so ist das eine universelle Geschichte vor einer deutschen historischen Kulisse, kann man sagen.
Es ist ja erstaunlich, dass diese Autorin international so wertgeschätzt wird in Deutschland, aber zum Beispiel nicht nominiert war für den Preis der Leipziger Buchmesse oder auch für den Deutschen Buchpreis. Haben Sie denn, Frau Biesinger, eine Erklärung, warum das im englischsprachigen Raum so anders ist? Warum da gerade diese Themen oder diese Literatur oder diese Person da so gut ankommt?
Ich habe mit ihr gesprochen und ich habe auch beobachtet, dass sie in vielen Buchhandlungen hier in London stehen eigentlich immer Jenny Erbenbeck Bücher. Und sie sagt, sie hat sich diese Frage auch gestellt und meint einfach, dass sie eben mit diesen ganzen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, doch wirklich einen universellen Kern trifft, dass Menschen über diese Dinge gerne lesen, dass sie aber auch historische Geschichten lesen, zeithistorische, auch durchaus eben noch aktuelle Geschichte und dass das auch eine Epoche quasi ist, über die Menschen auch in anderen Ländern gerne noch etwas erfahren möchten.
Sie haben es gesagt, Sie haben mit Frau Erbenbeck gesprochen und den Übersetzer Michael Hofmann haben wir schon erwähnt. Hat sie denn auch was gesagt über diese Zusammenarbeit, über die Qualität der Übersetzung?
Das war ganz lustig. Ich habe sie nämlich gefragt, ob sie glaubt, dass ihre Bücher schwer zu übersetzen sind. Weil das war zum Beispiel auch etwas, was die Chefin der Jury anführte, die sagte, also Erpenbecks Werke sind hart zu knacken in einer Übersetzung. Und Jenny Erpenbeck meinte auch, ja, ich habe dann da so verschiedenen Sound in verschiedenen Absätzen. Das ist schon schwierig, das dann in einer anderen Sprache auch wieder aufzufangen. Ich glaube schon, dass das wirklich eine besondere Herausforderung ist. Und dann habe ich eben Michael Hoffmann gefragt, wie schwer ist denn jetzt Jenny Erpenbeck zu übersetzen? Und dann sagte er, ja, nö, eigentlich geht das wohl. Also er ist ja auch selber Lyriker, er ist selber ein erfolgreicher Mensch im Literaturwesen. Insofern war das jetzt ja auch nicht seine erste Übersetzung, sondern er hatte einfach sehr viel Erfahrung mitgebracht.
Ich hatte es gesagt, Frau Biesinger, Sie sind in der Tate Modern in London. Schildern Sie doch ein bisschen so die Atmosphäre dieser Preisverleihung. Was war da so zu erleben?
Ja, das ist ja die große Turbinenhalle, die man vielleicht kennt, weil das ja mal ein altes Kraftwerk war. Und unten auf dem großen Boden der Turbinenhalle waren eben eine ganze Reihe von runden Tischen aufgestellt, an denen dann die Gäste teilgenommen haben. Und es gab dann auch was zum Abendessen und ich habe dann gehört, dass das Dessert das Beste gewesen sein soll. Und dann wurden einfach vorher auf der Bühne wurden alle Bücher nochmal vorgestellt und es war auch eine sehr entspannte Stimmung. Ich war auch vor der Preisverleihung dabei, als Jenny Erpenbeck zum Beispiel mit der schwedischen Kandidatin Ia Genberg gesprochen hat und dann haben die beiden sich so kurz umarmt und gesagt, sie wünschen sich gegenseitig Glück. Also es waren einfach 6 Nominierte, die alle den Preis verdient hätten und mit einer entsprechenden Haltung sind einfach alle auch an diese Veranstaltung herangegangen.
Genau, darüber sollten wir ganz kurz vielleicht auch noch sprechen. 6 Nominierte, Jenny Erpenbeck also hat gewonnen. Vielleicht ein, zwei Sätze zu oder ein, zwei Titel zu den anderen Nominierten?
Ja, was ja ganz interessant war, wenn man sich die englischen Buchmacher angeguckt hat, dann lag Jenny Erpenbeck tatsächlich auf dem letzten Platz und zwar mit großem Abstand. Also insofern einen Außenseiterinnensieg. Ganz vorne war die Geschichte von Itamar Vieira Junior aus Portugal. Das ist die Geschichte schwarzer brasilianischer Landarbeiter, die sich gegen historische Unterdrückung, aber eben auch Unterwerfung durch ihre Großgrundbesitzer wehren müssen. Eben schon angesprochen, Ia Genberg aus Schweden, die ein Buch über Freundschaft und queere Beziehungen geschrieben hat. Und dann schließlich noch Jente Posthuma aus den Niederlanden. Ein sehr interessantes Buch, eine Zwillingsschwester, die betrauert, dass ihr Zwillingsbruder sich das Leben genommen hat.
Der Booker Prize 2024 geht an die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck. Ausgezeichnet wird sie und ihr Übersetzer Michael Hofmann für den Roman Kairos. Gabi Biesinger live aus London aus der Tate Modern. Frau Biesinger, besten Dank. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Vandalenhaft kann man sich ja mal vorstellen, dass der Dom in Köln gesprengt wird, damit an gleicher Stelle eine Saunalandschaft samt Paketshop entstehen kann, also etwas, das wirklich benötigt wird, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung und dürfte damit wohl nicht nur den Puls der Kölner Leser kurzfristig in die Höhe treiben. Vor 3 Jahren habe es in Deutschland zum ersten Mal weniger Kirchenmitglieder als Nichtmitglieder gegeben. Und weniger Einnahmen über die Kirchensteuer bedeuteten auch weniger Geld für die Instandhaltung der Kirchengebäude. In einem Manifest werde nun eine neue Form der Trägerschaft für die Kirchen in Deutschland vorgeschlagen. Die Kirchen seien allgemeines Kulturgut, deshalb sollten letztlich die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Eben ist man noch ausgetreten aus der Kirche als halbes Volk. Schon soll sie einem gehören samt Instandhaltungskosten? Was für eine Wolte, schreibt Matzig weiter in der SZ. Nicht ohne hinzuzufügen, es ist dennoch ein Unterschied, ob aus dem Straßenbild die Tankstelle, die Bankfiliale oder die Videothek verschwindet oder ob die Kirche nicht mehr im Dorf gelassen wird. Wenn man statt einer nicht mehr benötigten Kirche das Grundgesetz sprengte, ob das dann wohl die Deutschen bemerken oder verschlafen würden? Die Verfassung sollte nach dem Willen ihrer Verfasser ein Schutzdamm gegen Demokratiefeinde sein. Für die meisten war sie aber Ruhekissen, schreibt Thomas Schmid in der Welt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Mit der Ruhe sei es nun aber wegen der AfD vorbei. Als das Grundgesetz entstand, sollte es zu einer Demokratiegarantie werden, sollte Rückfälle aller Art verhindern, schreibt Schmid. Heute erfahren wir, dass dieses gute Vorhaben keine Ewigkeitsgarantie hat, sie nicht haben kann. Denn alles, was Menschen schaffen, können Menschen auch wieder abschaffen oder zerstören. Wenn sie könnte, ist sich Schmid sicher, würde die AfD aus Deutschland einen AfD-Staat machen, andere Meinungen nicht mehr achten und letztlich die demokratische Ordnung demontieren. Die AfD buhle gerade öffentlich um die Aufmerksamkeit von Elon Musk, berichtet Martin Seng in der Taz. Das Schlimme daran, Musk scheint darauf einzugehen. Der aus Südafrika stammende Unternehmer hält sich bekanntlich für ein Jahrhundertgenie. Und die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch nährt dieses Ego. So schrieb sie im April auf X: Der wichtigste Mann der freien Welt ist Musk als Bollwerk gegen Despoten. Musk, so Martin Seng, sei nicht mehr der Liberale von früher, sondern stehe nun Rechtsextremen näher. Hauptsache, er wird vergöttert. Hauptsache, niemand widerspricht ihm. Das könnte auch eine Beschreibung von Donald Trump sein. Hat Ivana Trump ihrem Mann tatsächlich ein Buch über den weiblichen Orgasmus geschenkt, weil er sie sexuell nicht befriedigen konnte? Fragt David Steinitz in der Süddeutschen mit Blick auf eine Szene aus dem Kinofilm The Apprentice, ein Biopic über den frühen Donald Trump. Der Film hatte nun in Cannes Weltpremiere. Und die erwähnte Szene, schreibt Steinitz, gehe wie folgt weiter. Donald Trump ist so sauer über das Geschenk und über den Affront, den er damit verbindet, dass er Ivana zu Boden wirft und vergewaltigt, während er wütend keucht: Na, habe ich deinen G-Punkt gefunden? Ein Mitfinanzierer des Films, der Milliardär und Trump-Fan Daniel Snyder, habe vergeblich versucht, aus dem Film zu entfernen, was Trump in einem schlechten Licht erscheinen lasse. In David Steinitz' Worten: Kurioserweise ging Snyder anscheinend davon aus, dass der Film eine Art Lobeshymne auf den großen Donald werden sollte und kein Porträt des späteren Präsidenten als Vergewaltiger. Tja.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.